Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Heute habe ich hier einen wahren Experten für das deutsche Kino der 1950er bis 70er Jahre, hier aus Göttingen. Er ist Verfasser und Herausgeber von Filmbüchern zu James Bond, Romy Schneider und auch Geschäftsführer des Karl-May-Archivs. Er beschäftigt sich viel mit der Vergangenheit, auch schon von Berufswegen. Er war Latein- und Religionslehrer. Also die Vergangenheit beschäftigt Michael Petzel schon immer. Herzlich willkommen hier jetzt ganz in dem Moment und in der Gegenwart. Schön, dass Sie da sind, Herr Petzel.
Ja, herzlichen Dank. Guten Tag.
Mein Name ist Steffen Hagbart und ich führe Sie heute durch die Sendung Eine Stunde ein Thema über die Filmstadt Göttingen. Sie haben vor kurzem wieder ein neues Buch rausgegeben, und zwar Filmstadt Göttingen, ein Kapitel deutscher Filmgeschichte. In denen haben Sie ganz viele Filme zusammengesammelt, die Göttingen, in Göttingen und aus Göttingen heraus produziert sind. Göttingen war mal ein großes Zentrum für Film. 13 Jahre lang, von 1948 bis 1961. Viele denken wahrscheinlich sofort an Heinz Erhardt, aber da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Ganz viel Spannendes und ganz viel, was vielleicht auch stellvertretend für die bundesrepublikanische Zeit ist. Vielleicht auch noch für die Zeit, wo sie noch nicht geboren war, sondern im Wachsen war. Herr Petzel, wie sah die Filmlandschaft in der Nachkriegszeit vor der Gründung der BRD denn aus?
Ja, das ist ganz merkwürdig, wenn man das Leuten erzählt, Göttingen, eine Filmstadt, weil das passt nun überhaupt nicht zu Göttingen und es passt auch eigentlich nicht zum Film, der ja mit dem Glamour der großen, weiten Welt behaftet ist. Also, dass der Film nach Göttingen kam, das ist wirklich ein sehr, sehr merkwürdiger und skurriler Zufall der Geschichte, denn die Filmzentren des Films hier in Deutschland waren natürlich an erster Stelle Berlin, sozusagen eine der Geburtsstätten des Films, und dann das andere Zentrum ist München, schon immer künstlerisch umweht. Dann gab es noch so ein paar andere Orte, Hamburg, allerdings erst eigentlich nach dem Krieg auch zur Filmstadt geworden durch die Realfilmstudios, und ein bisschen dann Wiesbaden und auch Düsseldorf. Aber das war es dann schon. Und Göttingen fällt da aus diesem Schema eigentlich völlig raus. Von diesen Filmstätten sind eigentlich auch nur drei erhalten geblieben. Und zwar Berlin, München und Hamburg. Und allen ist gemeinsam, dass sie ihr Überleben eigentlich nur gesichert haben durch die Kooperation mit dem früheren Todfeind, nämlich mit dem Fernsehen. Filmstudios sind heute eigentlich nur noch denkbar in Zusammenarbeit mit dem Fernsehen. Das ist in Berlin so, in München und in Wiesbaden, wo eben das ZDF dann der Retter war. Göttingen hatte diesen Rettungsanker nicht, und das kann man eben jetzt vielleicht schon so im Vorweg sagen. Das ist dann auch der Grund dafür, dass Göttingen keine Überlebenschance hatte. Aber dass der Film nach Göttingen kam, das ist wirklich ein sehr, sehr merkwürdiger, interessanter und irgendwo auch spaßiger Zufall der Geschichte. Daraus entstanden ist allerdings ein sehr interessantes Kapitel der deutschen Filmgeschichte.
Berlin war zerstört, die Uferateliers in Babelsberg in russischer Hand. Die Leute wollten aber trotzdem wieder Filme machen. Und zwei unter ihnen waren Rolf Thiele und Hans Abich. Diese beiden Männer sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass der Film nach Göttingen kam. Wie kamen aber die beiden nach Göttingen?
Ja, das ist übrigens auch ein Grund, warum mich diese Geschichte immer fasziniert hat. Das waren zwei Männer, eigentlich ohne Voraussetzungen für den Film. Die hatten keine Ausbildung, die hatten auch kein Netzwerk, die hatten keine großen Vorkenntnisse und sie hatten kein Kapital. Und als ich als junger Mensch auf dieses Thema gestoßen bin, da dachte ich, oh, das ist ja ein Traum von dir. Null Ahnung, null Geld, null Verbindung und dann große Karriere machen, das fand ich toll. Nun muss man dazu sagen, Solche Geschichten gibt es natürlich heute noch, solche Tellerwäscherkarrieren aber doch und Garagenkarrieren, aber doch sehr selten. Dies ist eine Geschichte, die natürlich mit dem Krieg, mit dieser umstürzenden Katastrophe in der deutschen Geschichte zu tun hat. Da wurden, um es mal lax zu sagen, die Karten an vielen Stellen neu gemischt und da waren solche Karrieren möglich. Da kamen also zwei Menschen, beide aus der Provinz, beide Vertriebene, kamen durch Zufall nach Göttingen. Der eine hatte hier eine Tante. Und man muss sich vorstellen, in der Nachkriegszeit war in Deutschland, in diesem zerstörten Land, vieles in Bewegung. Das hört sich sehr merkwürdig an, aber die Menschen waren in Bewegung, weil alle auf der Suche waren. Alle waren auf der Suche nach Überlebenden, nach Verwandten, nach Arbeitsmöglichkeiten, überhaupt nach Überlebensmöglichkeiten. Die Leute fuhren umher, natürlich auch nicht mit eigenen PKWs, sondern irgendwo als Mitfahrende, oft auf offenen Bahnwagen, fuhren umher auf der Suche. Sie waren auf der Suche. Und so blieben diese beiden Menschen, Rolf Thiele und Hans Abich, aus purem Zufall hier in Göttingen in der Wöhlerstraße im Haus ihrer Tante Mieke hängen. Und damit begann die Geschichte der Filmstadt Göttingen, einfach weil sie hier gestrandet waren.
Ja, wir haben eben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wenn Institutionen sich erstmal wieder neu finden müssen nach dem Krieg, dann scheint die Familie wieder einen wichtigen Platz zu haben. Also, dass man dann auch die Tante eben hier in Göttingen mal besucht, um neu anzufangen. Würden Sie sagen, das ist stellvertretend für auch so den Geist, der in den Nachkriegsjahren in Deutschland wehte?
Naja, man rückte zusammen. Man half sich gegenseitig. Sicher war auch das Konkurrenzdenken nicht so ausgeprägt wie heute. Das ging gar nicht anders. Das große Problem der Menschen damals war vermutlich etwas anderes. Also natürlich zuallererst das Überleben überhaupt, nicht? Das Neuaufbauen. Und es gab genug Menschen, die sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass es weitergehen sollte. Das muss man sich mal bewusst machen überhaupt heute. Viele hatten den Eindruck, in diesem Land kann man gar nicht mehr etwas machen. Das ist so zerstört, da gibt es eigentlich gar kein Weiter. Das waren viele ja bis hin zu depressiv, nicht? Also ausweglos und ohne Illusionen über die Zukunft. Und dass es dann doch so rapide und vergleichsweise schnell bergauf ging, das konnten sicher die allerwenigsten voraussehen. Das Hauptproblem der Menschen war, glaube ich, sie wollten zuerst einmal das all das Schreckliche, was war, vergessen, verdrängen. Das ist ja ein beliebtes Wort, nicht verdrängen. Aber ich glaube, das war damals eine Überlebensnotwendigkeit, nicht die Augen sozusagen zumachen vor dem Elend. Und jetzt sind wir beim Film, durch ein kleines Fenster in eine Zukunft zu schauen, die besser war, die sozusagen ein anderes, wenn auch völlig traumhaftes Leben vorgaukelte, eine Welt, die heil war. Das ist im Grunde die simple Erklärung für die Filme, die damals gemacht wurden. Man denkt dazu allererst an die Heimatfilme und an all die Filme, wo man lachen konnte oder wenigstens lächeln konnte. Das war die wichtige psychosoziale Funktion der Filme damals, das Leben wieder ein bisschen heil machen.
Und genau das spiegelt sich ja eigentlich auch in dem ersten Film wieder. Also Hans Abich und Rolf Thiele haben dann die Filmaufbau Göttingen GmbH hier gegründet. Ein Filmatelier wurde in einem ehemaligen Flugzeughangar in Grone, heute auf dem Sartorius-Gelände, eingerichtet. Und auch da haben wir wieder etwas, was aus dem Krieg stammt. Ein Relikt wird umfunktioniert für die Idee des Aufbaus, in dem Fall für die Idee des Filmaufbaus. Und trotzdem war man ja gedanklich irgendwie auch noch in der Vergangenheit verhaftet, denn sonst hätte es so einen Film wie Liebe 47 nicht gegeben, der einer der großen ersten Filme aus diesem neuen Studio eben war. Können Sie etwas über Liebe 47 bitte erzählen?
Ja, irre Geschichte, was Sie da eben erzählen, nicht? Der Flugzeug, das Hangar, habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht. Das Instrument des Krieges, was es ja letztlich war, nicht? Dieser Flugplatz, die Einrichtungen auf diesem Flugplatz dienten natürlich auch dem Krieg, wurde jetzt umfunktioniert, geradezu in eine kulturelle Bildungsanstalt, kann man sozusagen formulieren. Also Liebe 47, das ist der erste Film und der steht geradezu idealtypisch für das, was Hans Abig und Rolf Thiele, die beiden Gründergestalten hier in Göttingen, vorhalten hatten. Sie sagten nämlich, dieser Film muss, oder unsere Filme allgemein, die müssen radikal brechen mit dem, was vorher war. Also mit der alten Ufa-Tradition, die letztendlich ja nur einen systemerhaltenen und unterstützenden Charakter hatten. Sie müssen Filme sein für eine neue Zeit, für ein neues Deutschland und sie müssen also auch abrechnen mit der Vergangenheit. Das taten sie mit diesem Film, Liebe 47, der ja basiert auf dem Theaterstück von Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür. Also ein Kriegsheimkehrer kommt zurück nach Deutschland und findet sich nicht mehr zurecht. Und die Botschaft, die möglicherweise uns heute ein bisschen fremd klingen mag, war, da ist eine Frau und diese Frau bedeutet für den Mann Rettung. Die Botschaft war also, Rettung findet ihr in der Partnerschaft, in der Gemeinsamkeit, in der Zweisamkeit, möglicherweise in der Intimität. Also tut euch zusammen, das rettet euch in dieser Situation. Also das war das Programm, Filme gegen die Vergangenheit und für eine neue Zukunft zu machen. Das Problem war, die Menschen wollten das nicht sehen. Sie wollten zu der Zeit eher die Fluchtfilme sehen, die heiteren Filme, die belanglosen Filme, die Trostfilme. Und deshalb wurde dieser erste Film, der gut gemacht war und vor allem gut gemeint war, wurde, wie man heute sagen würde, ein Flop, ein totaler Reinfall. Die Geschichte der Filmstadt Göttingen begann also mit einem Totalverlust.
Und dann auch kurz darauf mit dem Konkurs der Filmaufbau.
Richtig.
Göttingen GmbH.
Ja.
Aber wir reden ja trotzdem über 13 Jahre. Wie ging es denn dann weiter nach dem Konkurs?
Ja, ganz, auch das wieder eine merkwürdige Geschichte, ausgesprochen glückhaft. Man kann sagen, eine Wiederauferstehung wie Phönix aus der Asche. Also ein Totalverlust. Eigentlich muss man sagen, wenn man so eine Pleite hinlegt, dann ist die Firma hinüber, dann kann man nach Hause gehen und mit was anderem anfangen. Die beiden blieben aber dabei und wollten einen zweiten Film machen. Ging ja dann natürlich nicht, denn die Firma war pleite. Die Filmaufbau gab es neu, aber es war eine neue Gründung. Ihnen gehörte danach auch das Filmatelier nicht mehr. Das wurde auch neu gegründet als eigenständige Firma, gehörte seitdem dann den Banken. Aber sie machten weiter mit vielen Schulden und machten einen zweiten Film, der hieß Nachtwache. Und dieser Film, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Für diesen Film taten sich mit einer anderen Produktion zusammen, weil sie nicht mehr genug Geld hatten. Und dann gingen sie auf Battletour. Und zwar gingen sie auf Battletour bei den deutschen Bischöfen. Irre Geschichte. Und sagten denen, wir brauchen für diesen Film Geld. Es ist ein religiöses Thema. Es war tatsächlich ein religiöser Film. Und die Bischöfe gaben ihnen auch Geld. Stellen Sie sich das mal vor. Also Kirchenleute geben Geld für einen Kinofilm, für einen Spielfilm. Nicht? Ja, heute würde man sagen, ist ja irre, die Kirche kann doch nicht Hollywood finanzieren. Damals war das so. Für diesen einen Film haben sie es gemacht. Und jetzt kommt das Merkwürdige. Dieser Film, ein Film mit einem explizit religiösen Thema, Hauptpersonen, war ein evangelischer und ein katholischer Pfarrer und Pastor. Wurde ein durchschlagender Erfolg. Der erfolgreichste Film der Kinosaison 1950. Der erfolgreichste. Die Leute strömten ins Kino. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, einen Film mit der Thematik. Nur zu verstehen aus der damaligen Zeit. Die Bischöfe übrigens haben nichts falsch gemacht. Die haben ihr Geld mit Zins und Zinseszins und großem Gewinn wieder zurückgekriegt. Kluge Sache. Nachtwache hieß der Film.
Also eine große Kinobegeisterung. Man könnte sagen, vielleicht wollten die Leute den Film damals auch 7-mal in der Woche sehen. Wir haben jetzt anfänglich über Rolf Thiele und Hans Abig gesprochen. Zwei, die sich als Filmproduzenten, manchmal auch als Regisseure versucht haben, hier in Göttingen ein neues Leben aufzubauen. Aber da gehört ja noch viel mehr an Infrastruktur dazu, damit wir auch von der Filmstadt Göttingen sprechen können. Nämlich auch das große Filmatelier, was dort eben entstanden ist, auch federführend unter den beiden. Und da gehört aber noch der große Bühnenbauer und Konstrukteur Walter Haag, den die beiden nach Göttingen geholt haben. Inwiefern hat er denn das Treiben in der Filmstadt Göttingen nochmal maßgeblich beeinflusst?
Ja, zuerst muss man sagen, Filme drehen war damals ohne Atelier gar nicht möglich. Das muss man sich auch erstmal klar machen, nicht? Also heute kann praktisch, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, kann jeder einen Film drehen, nicht? Das können Sie schon mit dem Handy, können tolle Filme drehen. Hauptsache, Sie haben eine einigermaßen interessante Geschichte. Und dann gehen Sie nach draußen oder gehen in eine Wohnung oder gehen in irgendeinen Saal und filmen da. Ne? Damals war das völlig unmöglich. Sie brauchten schon aus technischen Gründen, wegen der großen Kameras und vor allem wegen des Lichtes, der Beleuchtung, brauchten Sie ein Atelier. Und jetzt kommt das Kuriose. Es wurde eigentlich überwiegend im Atelier gedreht und sogar Szenen, die draußen spielten, wurden aus Lichtgründen im Atelier gedreht. Also es gibt zum Beispiel Filme, es gibt einen Heimatfilm, da hat man riesige Berge gemalt, die wurden im Atelier gedreht. Davor spielte dann die Handlung. Das war einfach so.
Es ist auch noch die große Zeit der Kulissenmalerei.
Es ist die große Zeit der Kulissenmalerei, richtig. Und deshalb hatte auch ein Filmarchitekt, einen hohen Stellenwert. Das ist allerdings heute auch noch so, aber heute beschränkt sich ist hoffentlich niemand böse von den Fachleuten, die uns zuhören, beschränkt sich die Arbeit eines Filmarchitekts oft darauf, die Dekors auszusuchen und das dann zu möblieren, es sei denn, er ist nun also Architekt in einem Star Wars Film oder bei James Bond, das hat natürlich nochmal wieder andere Dimensionen. Aber damals war ein Architekt wirklich sehr wichtig, weil alles gebaut wurde und ganz wenig waren Originalmotive. Und dieser Mann, Walter Haag, war sicher einer der großen Könner, in seinem Fach. Er hatte zwar auch eine, wie soll man sagen, belastete Vergangenheit, hat viel gearbeitet für den Regisseur Fröhlich, der also Reichsfilmprofessor oder Reichsfilmintendant war an hoher Stelle. Aber er war handwerklich ein Könner und hat tolle Dekorationen hier in Göttingen geschaffen, hat auch den Bau des Ateliers wesentlich überwacht und war praktisch an allen Filmen beschäftigt. Handwerklich schon künstlerisch ein toller Mann, hat übrigens auch, das ist vielleicht für Göttinger interessant, ein ganz bedeutendes Göttinger Café ausgestattet. Jeder Göttinger weiß, um welches es sich handelt. Oder eine große Holzhandlung an der Wehender Straße in Richtung Wehende, die auffällig ist durch ihre Holzfassaden, wurde auch von ihm gestaltet. Hat also sogar das Göttinger Stadtbild ein bisschen beeinflusst.
Ja, Sie haben gesagt, am Anfang standen eigentlich mehr oder minder Rolf Thiele und Hans Abich mit ihrer Schaffenskraft und ihrer Idee da. Jetzt kommt ja trotzdem Netzwerk dazu, auch mit Walter Haag, der ja aus Berlin rübergekommen ist. Und inwiefern hatten seine Verbindungen aus der Berliner Zeit auch nochmal Einfluss auf die Filmstadt Göttingen und das Filmatelier?
Ja, das ist so, Netzwerk. Man muss sich vorstellen, Berlin, die große Filmstadt, verfügte natürlich über ein riesiges Potenzial an Filmhandwerkern, künstlerische Berufe aus allen Bereichen. Diese Leute waren praktisch beschäftigungslos. Die großen Ateliers in Babelsberg waren in sowjetischer Hand. Man konnte dort arbeiten, aber viele Leute sahen da keine Zukunft mehr. Es wurde auch nicht mehr so viel gedreht, am Anfang gar nicht. Man musste sich also umorientieren. Und die meisten sahen auch überhaupt keine Zukunft in Berlin, dass dann noch andere Ateliers entstanden. Später wurde ja Arthur Brauner, der große Kinozar und große Produzent in Berlin. Das konnte man nicht voraussehen. Deshalb orientierten sich viele nach Westen. Und als sie nun hörten, in Göttingen wurde ein Atelier eröffnet, da gehörte nicht viel dazu, Leute zu finden, wenn man Verbindungen hatte in Berlin wie Walter Haag, Leute zu finden, die man nach Berlin holen konnte. Und so war die gesamte Atmosphäre, hört sich jetzt ganz merkwürdig an, hier in Göttingen, berlinisch geprägt. Also im Göttinger Atelier herrschte sozusagen Berliner Slang vor, weil es ganz viele Leute aus Babelsberg waren.
Ja, das Licht zieht sozusagen die Motten an und einer unter diesen Motten ist aber vielleicht auch jemand, den man nicht so gern damals in Göttingen haben wollte, Veit Harlan, der Regisseur von Jud Süß, also ein sehr versierter propagandistischer Filmregisseur aus dem Dritten Reich, kam auch nach Göttingen 1951, um hier zu drehen. War das denn für Rolf Thiele und Hans Abich ein willkommener Gast?
Ja, das ist mir auch ein bisschen rätselhaft. Wobei man sagen muss, Hans Abich und Rolf Thiele hatten mit Veit Harlan und seiner Verpflichtung nichts zu tun. Sie waren verantwortlich für Wolfgang Liebeneier, der ja nun auch an führender Stelle bei den Nazis tätig war und für den Euthanasiefilm Ich klage an verantwortlich ist. Das war kein glücklicher Griff, sicher. Man muss vielleicht bedenken, es waren junge Leute, die waren auf Fachleute angewiesen. Die hatten keine Ahnung. Und die waren dankbar, wenn sie von Fachleuten, wie soll ich sagen, akzeptiert wurden. Und wenn es ihnen überhaupt gelang, Fachleute anzusprechen. Ich glaube, auf dem politischen Auge waren sie in der Beziehung blind. Es kam ihnen nur darauf an, Experten zu holen. Und das gelang ihnen ja auch. Sie hatten keinen Blick dafür, zum Beispiel Emigranten oder jüdische Mitarbeiter nach Göttingen zu holen. Das ist bedauerlich aus heutiger Sicht und sicher ein Verlust. Und genauso, wie soll ich sagen, gestrickt war ein weiterer Gründer der Filmstadt Göttingen, nämlich Hans Domnick. Hans Domnick ist ein außergewöhnlicher Produzent in der deutschen Filmgeschichte. Außergewöhnlich deshalb, weil es ihm gelang, wirklich praktisch nur Erfolgsfilme zu produzieren. Er gehört eher zu den unbekannten Gestalten, ist aber jemand, der ein ausgesprochen glückliches Händchen hatte mit seinen Produktionen. Und der ist verantwortlich dafür, dass Veit Harlan nach Göttingen kam und seinen ersten Film bei ihm in der Hans-Domnick-Filmproduktion drehte. Veit Harlan ist ja praktisch ja, der Aushängeregisseur von Goebbels, muss man sagen. Vor allem mit seinen Filmen Jud Süß und Kolberg, wo man eigentlich gar nicht anders sagen kann, dass das Hetzfilme sind. Also, dass man diesen Menschen nach Göttingen geholt hat, ist unverständlich. Das war auch sehr vielen Menschen damals schon unverständlich. Also es gab hier in Göttingen
große studentische Proteste.
Ja. Nichtsdestotrotz, das muss man aber auch sagen, gab es viele Leute, die in diese Filme reingegangen sind. Die waren geschäftlich höchst erfolgreich und, was vom heutigen Standpunkt auch schwer verständlich ist, selbst im Ausland wurden die oft hervorragend besprochen und anerkannt. Also es ist ein sehr disparates Bild, was sich da bietet. Letztendlich wird man sagen können, kein Ruhmesblatt für den deutschen Film, aber bezeichnend für den Göttinger Film, aber bezeichnend für den deutschen Film generell. Es gab eben keinen völligen Neuanfang. Die Kontinuitäten aus der Uferzeit reichten ungebrochen in den bundesrepublikanischen Film herein und das kann man eben auch in Göttingen beobachten.
Und das schlägt sich ja am Ende wiederum auch in den Filmen nieder. Also diese Themen, die verhandelt werden, und zwar in Rosen für den Staatsanwalt. Möchten Sie über diesen Film ein bisschen ausführen?
Ja, das ist natürlich nun das positive Gegenbeispiel, wozu eben der Göttinger Film auch fähig war. Nicht? Also Rosen für den Staatsanwalt, Hauptdarsteller sind Martin Held und Walter Giller, ist nun wirklich ein Aushängeschild, Regisseur Wolfgang Staudte übrigens, ein Aushängeschild für den Göttinger Film. Ein Film, der schonungslos abrechnet mit den Seilschaften, die sich inzwischen in der sich neu konstituierenden Bundesrepublik gebildet haben und eben auch in der Justiz. Übrigens ganz interessant, nicht? Die Verwicklung der bundesdeutschen Justiz in die NS-Vergangenheit, die wurde erst sehr viel später, Jahrzehnte später, richtig aufgearbeitet. In diesem Film von Staudte gelang das schon Ende der 1950er Jahre und auf sehr heitere, amüsante und nicht bissige Weise, sodass daraus ein wirklich erhellender Publikumsfilm geworden ist, der höchst erfolgreich war und sicher ein Ruhmesblatt für Göttings Filmgeschichte ist.
Wenn wir schon bei dem Themenkomplex sind, es ging um die Seilschaften in der Justiz, es geht um Kontinuitäten, es geht um Neuanfänge, es geht vielleicht auch um die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie. Deswegen möchte ich gerne mit Ihnen auf Hans Abich zu sprechen kommen. Hans Abich, der über Göttingen heraus großen Ruhm in der Bundesrepublik erlangt hat. Er war von 68 bis 73 Intendant beim Radio Bremen, anschließend sogar bis 78 Programmdirektor, verstarb 2003, hochdekoriert. Es wurde ein Medienpreis nach ihm benannt. Und trotzdem ist da irgendwie ein Geschmäckle entstanden im Nachhinein, denn er schien vor allen Dingen über seine Zeit im Nationalsozialismus immer sehr schweigsam zu sein. Hat ein Jurastudium absolviert während des Nationalsozialismus und war anschließend im Propagandaministerium auch tätig 1943. Er war Mitglied in der NSDAP und er war auch Schriftleiter für zwei Zeitschriften der Reichsstudentenführung, nämlich Geist und Zeit und Sieg der Idee. Und dort war er auch schriftstellerisch tätig, wo man das Gefühl hat, es waren jetzt keine Hetzschriften, aber wo ganz klar die Ideologie der Zeit ausbuchstabiert wurde, die Erhebung des deutschen Volkes über die Welt. Wie reagieren Sie auf diese Zeit? Sie haben selber ja auch Hans Abich getroffen. Vielleicht fangen wir erstmal so an. Was für ein Mensch ist Ihnen begegnet in den tatsächlichen Gesprächen, die Sie mit Hans Abich geführt haben?
Ja, also vielleicht muss man ein bisschen vorsichtig sein in der Beschreibung dessen, was er da in diesen Zeitschriften gemacht hat. Das sind ja übrigens die einzigen Dokumente, wo man also manifest sagen kann, hier ist so etwas wie eine, ich sage das mal jetzt in Anführungsstrichen, Täterschaft nachweisbar. Also ich bin natürlich ein bisschen befangen, weil ich Hans Abich als junger Mensch kennengelernt habe und auch als 25-Jähriger ist man natürlich beeinflussbar, beeindruckbar und die Menschenkenntnis ist natürlich nicht so ausgeprägt. Und ich muss dazu sagen, meine Menschenkenntnis, da bin ich auch in späteren Jahren natürlich immer wieder von mir selber getäuscht worden. Was ist schon Menschenkenntnis? Da kann man sich immer irren. Aber bei Hans Abich bin ich mir in manchen Dingen doch relativ sicher. Mir ist, oder es gibt Dinge, die ich relativ sicher beschreiben kann. Mir ist ein Mensch begegnet, der über einen großen Vorzug verfügte, der Menschen aus meiner Sicht immer für einen einnehmen kann. Er hat nämlich zuallererst zugehört, bevor er von selber geredet hat und von seiner Einstellung und von sich selber geredet hat. Er war ein Zuhörer und dann war er jemand, auch das machte ihn für mich sympathisch, der mit einem gewissen Witz, der nie verletzend war, mit feiner Ironie und, ich sag mal dieses hohe Wort, mit einer gewissen Weisheit gesegnet war. Also dies war ein kluger Mensch, bedachtsam in seinem Urteil, nicht vorschnell, ein durch und durch, auch durch seine Zurückhaltung, sympathischer Mensch. Sehr reflektiert, nicht verurteilend. All das hat mich für ihn eingenommen. Ich habe mich sehr gewundert, dass er überhaupt mit mir gesprochen hat, nicht? Also mein erstes Treffen mit ihm, ich war kleiner Student und hatte da angerufen oder einen Brief geschrieben an die Programmdirektion Deutsches Fernsehen, saß damals in München und dann kriegte ich ein paar Tage später einen Brief von ihm und lud er mich ein hier in das Hotel Rohpeter, wo die Filmstars waren, da war er gerade auf der Durchreise, da könnte ich ja zu ihm kommen, da würde er gern mit mir sprechen, wenn ich Lust hätte. Und da war er dann beim Abendessen und das war mein erstes Zusammentreffen. Hinterher habe ich ihn dann noch ein paar Mal gesehen und habe dann auch sehr viel von ihm gehört, weil ich dann später bei Radio Bremen erstmal als Praktikant tätig war und da erzählten mir viele seiner Mitarbeiter, was das für ein fantastischer Chef gewesen ist, der sich um seine Mitarbeiter gekümmert hat, der die alten Mitarbeiter aus Göttingen in den Sender geholt hat. Ich habe von ihm wirklich ausnahmslos und dann auch später wirklich ausnahmslos nur Gutes gehört. Und dazu muss man sagen, das ist gerade im Rundfunkgewerbe nicht so sehr häufig, wo man, ich sag mal, eher ein bisschen auch übereinander herzieht. Aber über Hans Abich eigentlich nur Positives, sodass ich mir gesagt habe, hat sich dieser Mensch nur verstellt? Hast du ihn falsch wahrgenommen? Oder sind andere ein bisschen vorschnell in ihrem Urteil? Also Hans Abich, nach ihm wurde dann ein Filmpreis benannt, das ist rückgängig gemacht worden. Und die ARD, die Historische Kommission, hat sich dann doch relativ deutlich von ihm distanziert. Mich berührt.
Also um einmal kurz das einzuordnen, also die ARD hat ein großes Gutachten in Auftrag gegeben, um diese Zeit aufzuarbeiten. Das war allen überhaupt nicht so klar. Er selber hat geschwiegen über die Zeit. Er hat sich später in Interviews, wenn die Sprache drauf kam, auf diese nationalsozialistische Zeit, hat er sich ganz klar distanziert von der Ideologie. Hat gesagt, spätestens seit der Reichspogromnacht war für ihn ganz klar, dass er damit nichts gemein hat. Und trotzdem gibt es auch wiederum auf der anderen Seite Zeugnisse, wo er so eine Grundsympathie für Gedanken, die eben von den Nationalsozialismus sehr stark aufgenommen wurden und dann institutionalisiert, um dann am Ende eben auch die Judenvernichtung zu legitimieren. Da war schon auch zeitgeistiges Gedankengut in ihm drinne und am Wirken.
Also dem würde ich doch eindeutig widersprechen. Das sehe ich bei ihm nicht. Für mich sind die entscheidenden Fragen. Hat er nach dem Zweiten Weltkrieg seine Vergangenheit, dass er, auch das muss man sagen, sehr mittelbar für das Reichspropagandaministerium tätig war, hat er das bewusst verschwiegen? Was war das? War das Mitläufertum? Und war das dann später ein bewusstes Verleugnen? Oder war es Verdrängen? War es Scham? Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, er ist relativ früh Mitglied der Hitlerjugend geworden, als 15-Jähriger. Und er ist dann auch in die NSDAP eingetreten. Nur auch hier muss man sagen, schau dir jedes einzelne Leben genau an. Hans Abich ist als 11-Jähriger an spinaler Kinderlähmung erkrankt. Also als ich ihn das erste Mal sah, ich war ein bisschen erschrocken, da stand mir ein verkanteter Mensch gegenüber mit hervorgehobener Schulter. Erschrocken nicht deshalb, weil mich das irgendwie irritiert hat. Ich habe also früher während meiner Kirchenarbeit in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet. Aber ich hatte es so nicht erwartet, denn im Showgeschäft begegnen einem ja, und ich sage jetzt mal, Rundfunk gehört auch dazu, Radio, immer nur im Prinzip gut aussehende Menschen. Es ist die Schauseite einer schönen Welt. Hans Abich zählte erkennbar nicht dazu. Und nun sage ich mir, ein 15-Jähriger, der zur Hitlerjugend geht, mit diesem Schicksal, der sicher nicht zur Herrenmenschen-Ideologie der Nazis passt und dort auch nicht gebraucht wird, weil er nicht kriegstüchtig ist. Was bleiben dem für Möglichkeiten? Unter welchem Anpassungsdruck steht der möglicherweise? Guck dir dieses Leben genau an. Wie ist da möglicherweise ein Mitläufertum entstanden? Von den Äußerungen von Hans Abich, die ich nach dem Krieg kenne und die allgemein zugänglich sind, da ist aber auch nicht die Spur von irgendwelcher Nazi-Ideologie und Antisemitismus zu erkennen. Auch in seinem ganzen Verhalten ist dieser Mensch so offen, dass das seinem ganzen Wesen fern liegt. Und was an Verdrängung da ist, möglicherweise auch an Selbstbetrug und Selbstlüge, Das steht auf einem anderen Blatt. Das kann ich nicht beurteilen.
Und er war ja nun auch nach der Zeit des Nationalsozialismus maßgeblich daran beteiligt, eine demokratische Medienlandschaft in Deutschland mit aufzubauen. Also er ist eine, ja, sehr, also mit vielen Facetten, wo man aber eben genau auch hingucken muss, wahrscheinlich, wie Sie eben gerade schon sagten. Man guckt man sich den Menschen an und misst ihn sozusagen an seinen Taten und an seinen Aussagen.
Also das ist das Eigentliche, was mir auch immer am Herzen liegt, nicht? Wir sollten nicht zu schnell verurteilen. Wir sollen genau hingucken natürlich, wir sollen nichts unter den Teppich kehren, das ist ganz wichtig, auch nicht vergessen. Aber wir sollten nicht sozusagen beim Auftauchen von bestimmten Signalwörtern gleich sozusagen das Fallbeil runtersausen lassen und jemanden als verurteilt markieren, sondern jeder Fall, jeder einzelne Fall muss gesondert und aufmerksam beobachtet und angeschaut werden. Jeder Fall liegt anders.
Aber ein Großteil sind natürlich die Unterhaltungsfilme und da darf ein Gesicht nicht fehlen, Heinz Erhardt. Und Heinz Erhardt ist wahrscheinlich das Aushängeschild für die Filmstadt Göttingen. Natürlich Die Autofahrer ist wahrscheinlich mit der bekannteste. Es fing aber schon vorher an mit Der müde Theodor und Witwer mit 5 Töchtern ab 56. Was hat Heinz Erhardt nochmal kurz und knapp bedeutet für die Filmstadt Göttingen?
Ja, Heinz Erhardt gehört ja sozusagen zum kulturellen und humoristischen Humus dieses Landes. Nicht? Von ihm führt eine direkte Linie zu Loriot, Otto Walkes bis hin zu Harpe Kerkeling. Da ist er also sicher, gehört er zu den wichtigsten. Vielleicht so ein bisschen gespalten. Er ist natürlich auch so ein 50er-Jahre-Aushängeschild und steht auch ein bisschen für Spießbürgerlichkeit. Aber wenn man das so hört, ich habe da eben doch reingehört, das ist auch heute noch, finde ich, zum Schmunzeln, nicht? Das ist auf der einen Seite aus der Zeit gefallen, aber es hat auch was. Also insofern muss man sich hier in der Göttinger Filmstadt für Heinz Erhardt keineswegs schämen. Wie generell ich sagen würde, so eine Beschäftigung mit solchen Filmen damals und auch solchen Persönlichkeiten, da könnte ja manch einer fragen, warum soll ich mir das eigentlich antun? Warum soll ich mir diese veralteten Filme anschauen? Da würde ich immer sagen, also wenn du etwas lernen willst über frühere Zeiten, dann kannst du lesen, das würde ich immer empfehlen, aber du kannst dir auch Filme, solche Filme anschauen. Du wirst immer etwas darüber lernen, über frühere Zeiten, nämlich wie anders Leute die Welt gesehen haben, über welche Probleme, anderen Probleme sie sich aufgeregt haben, worüber sie gelacht haben. Und man wird dann zu der Feststellung kommen, das ist ja zum Teil völlig etwas anderes als bei uns. Und das wiederum macht einen dann ein bisschen vorsichtiger in der Bewertung der eigenen Zeit. Wenn man eben sagt, ja, und das Gefühl hat, so wie ich heute lebe, das ist das Normale, dann kommt man zu der Erkenntnis, auch wenn man solche Filme sieht, nee, es muss gar nicht das Normale sein. Vor ein paar Jahren, ist noch gar nicht so lange her, haben die Leute über ganz andere Dinge nachgedacht, hatten ganz andere Probleme und haben über ganz andere Sachen gelacht als wir heute. Und insofern ist die Beschäftigung mit Geschichte, und solche Filme sind ja irgendwie Geschichte, immer etwas, was auch sehr modern ist und uns heutige angeht.
Über 100 Filme sind hier in Göttingen während dieser 13 Jahre Schaffenszeit entstanden. Welcher von denen liegt Ihnen denn besonders am Herzen?
Ach, das ist natürlich eine schwierige Frage. Am Herzen, also wenn Sie mich nach meinem Lieblingsfilm fragen, müsste ich sowieso nachdenken. Da gibt es hier von den Göttinger Filmen eigentlich wenig. Also das ist die gesamte Periode, finde ich, interessant. Und den einen Film haben Sie ja schon genannt, Rosen für den Staatsanwalt, den finde ich wirklich besonders schön. Aber selbst wenn Sie mich jetzt fragen, was ist dein Lieblingsfilm, würde mir das schwerfallen, nicht? Da gibt es die Filme, über die ich nachgedacht habe, die mich beschäftigt haben, Schindlers Liste, Da gibt es einige. Aber wichtig sind immer die emotionalen Filme. Und die emotionalen Filme sind die, die sie in ihrer Jugend gesehen haben. Nicht? Bei mir waren das, ich komme aus der 60er-Jahre-Generation, bei mir war das der Film, da mag man jetzt drüber lachen, der Schatz im Silbersee mit Winnetou. In dem Alter ist man besonders empfänglich und besonders empfindlich. Und solche Erlebnisse, seien es nun Leseerlebnisse oder Kinoerlebnisse, die bleiben das Leben lang, nicht? Weil nie wieder etwas emotional so aufwühlend ist, wie das, was sie in ihrer Jugend erleben. Das ist nun mal so.
Ja, kaum hat man den Schatz im Silbersee gesehen, da hat man schon das ganze Kamai-Archiv am Hacken.
Ja, anderes Thema.
Lassen Sie uns zu guter Letzt nochmal einen kleinen Ausblick drauf werfen. Was bleibt denn aus diesen 13 Jahren Schaffenszeit in Göttingen? 1961 ist das Ganze zu Ende gegangen. Können Sie einmal kurz auf die Gründe eingehen, warum eigentlich? Und wo merkt man denn vielleicht auch kulturell noch Spuren aus dieser Zeit?
Ja, das Ende kam sehr überraschend für alle. Also für die Außenstehenden sowieso, die nur von einer dürren Zeitungsmeldung, durch eine dürre Zeitungsmeldung informiert worden sind. Aber selbst für die Mitarbeiter, das hätte so kaum jemand erwartet. Das Göttinger Atelier hatte immer Hochs und Tiefs, aber dass es dann so plötzlich zu Ende ging, das war doch für viele überraschend. Es hatte letztendlich wirtschaftliche Hintergründe, Umstrukturierungen, die Pleite eines großen Filmverleihs, der das Göttinger Atelier durch seine Produktionen im Wesentlichen getragen und finanziert hatte. Und vor allem war dafür verantwortlich, was wir schon kurz angesprochen hatten, dass es keine Fernsehinfrastruktur hier in der Umgebung gab. Hätte sich das damals sich neu konstituierende und aufbauende ZDF für Göttingen interessiert, wie es dann eben es für Mainz tat, dann wäre das eine Überlebenschance gewesen. Aber das ist alles irreal, weil hier in Göttingen gibt es eben auch keinen Flughafen. Sowas ist wichtig für die Filmbranche. Also insofern war Göttingen einfach ab vom Schuss und da gab es langfristig keine Überlebenschance.
Aber ja. Es gab einmal ganz kurz die Überlegung, ob das ZDF hier in Göttingen ansässig wird?
Richtig, denn das ZDF war ja damals auf der Suche. Es stand noch überhaupt nichts fest. Die ganze Situation, auch die räumliche Situation, finanzielle Situation des ZDF war völlig ungesichert. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, wenn man den großen Sendekomplex da in Mainz auf dem Lerchenberg sieht. Das war damals alles im Fluss und hätte das ZDF gesagt, wir gehen nach Göttingen, was ich mir aber auch nur schwer wirklich vorstellen kann, wenn man sich das so ausrechnet. Göttingen lag im damaligen Zonenrandgebiet. Dann hätte das möglicherweise alles eine andere Wendung nehmen können. Aber es fehlte eben auch die ganze Infrastruktur. Nicht? Sie müssen sich vorstellen, Schauspieler, ne? Das ist ja ein ganz anderes Potenzial in München und in Berlin.
Aber gehen Sie doch bitte kurz noch drauf ein, was blieb denn aus der Zeit?
Es ist eben doch auch was geblieben. Zuallererst muss man sagen, profitierte das Deutsche Theater in Göttingen davon, denn auch das wissen heute Göttinger vielleicht gar nicht mehr. Das Deutsche Theater in Göttingen hatte in jenen Jahren in Deutschland eine Spitzenstellung. Also die Kritiker die deutschen Theaterkritiker, die kamen nach Göttingen, um hier die Inszenierungen zu besprechen, in der FAZ oder in der Süddeutschen, weil gehörte zu den ersten Adressen in Deutschland. Und der Grund dafür war der Name Heinz Hilpert, der also eine Koryphäe war. Und dieser Heinz Hilpert, der Intendant aus Berlin, wurde von Rolf Thiele nach Göttingen geholt, war also in direktem Kontakt mit der Filmaufbau und dem Filmatelier, muss man das sehen.
Da schließt sich ja wieder der Kreis, so wie der Filmaufbau einmal auf die Nase gefallen ist, aber sich wieder aufgerappelt hat. Wer weiß, vielleicht wird auch die Filmstadt Göttingen irgendwann wieder sich etwas aufrappeln. Geblieben ist auf jeden Fall ein sehr informatives Buch mit vielen Bildern und Plakaten, Filmausschnitten, Informationen. Filmstadt Göttingen, ein Kapitel deutscher Filmgeschichte von Michael Petzl, erschienen im Verlag Vandenhoek und Ruprecht für 39 Euro.